Heute geht es um die Hölle. 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 Also ich muss Hölle ein paar Mal sagen, weil mir das Wort nicht so recht über die Lippen gehen mag. Ich nehme das überhaupt nicht gerne in den Mund. Das ist ein Wort, was ich nicht mag. Warum? Ich habe darüber nachgedacht und gemerkt, dass mir bestimmte Bilder und Gefühle in meinen Körper reinkommen, wenn ich an das Wort Hölle denke. Und ich habe ein bisschen reflektiert, was mir dabei einfällt. Zum einen fällt mir eine Geschichte ein von einem Bekannten von mir, der in den USA zu Besuch war und in eine Gemeinde mitgenommen wurde und etwas erlebt hat, was man hier sehr gut simulieren könnte. Also es was auch hier so ein bisschen die Rottöne, merke ich gerade. Es war alles in Rottönen gehalten im Raum. Die Heizstrahler waren voll aufgedreht, also dass es richtig heiß war in dem ganzen Raum, und die Nebelmaschine war angemacht. Und dann hat der Typ eine Predigt rausgehauen und hat gesagt, wenn ihr euch nicht bekehren werdet, wisst ihr Bescheid, ihr spürt es jetzt schon, das wird noch viel schlimmer. David die Hölle benutzt als Zwangsmittel, um Menschen zum lieben Gott hinzudrängen. Weil wenn du dich nicht zum lieben Gott bekehrst, dann landest du in der Hölle und wirst gebrutzelt. Warum ich mich dabei ziemlich unwohl fühle, wenn ich das solche Beispiele höre, ist, dass ich es irgendwie so finde, wie wenn du so von Gott erzählst, ist es ungefähr so, wie wenn der IS bei dir zu Hause vorbeikommt und dir eine Knarre an die Birne hält und sagt, also pass mal auf, du kannst dich jetzt bekehren zu uns oder wir foltern dich halt, aber wenn du dich zu uns bekehrst, dann kannst du uns auch vertrauen, weil wir sind total lieb. Die Geschichte von Jesus ist, dass er zum Vertrauen zu Gott aufruft. Und irgendwie passt das mit dem echten Vertrauen nicht so ganz zusammen, wenn dann einer sagt, außer du machst es nicht, dann schmeiße ich dich in den Feuerofen. Da kommt die Hölle als Zwangsmittel zur Bekehrung. Das macht mir ein unwohles Gefühl. Eine andere Vorstellung ist die Hölle als Folterkammer, wo alle, die nicht getaugt haben oder nicht zu Gott gepasst haben, die nicht zu ihm gehören wollten, ewiglich lang gefoltert werden. Und ich mich frage, wie passt das zusammen, dass Gott sich in Ewigkeit freuen kann, aber gleichzeitig auch noch Leute foltert. Das ist das Zweite, was bei mir Unwohlsein erzeugt. Und zum Dritten ist, dass die Hölle, wenn ihr euch Bilder anschaut, die vor allem im Mittelalter gemalt wurden, ganz oft aus der Perspektive derer gemalt wird, die wissen, dass sie im Himmel sitzen und die auf die Hölle runterschauen und Genugtuung empfinden und sagen, guck mal da, die da unten, ich wusste es schon, mein ganzes Leben lang haben die mich genervt, die haben nicht den wahren Weg gefunden und jetzt haben sie es, jetzt sitzen sie wenigstens in der Hölle, jetzt habe ich meine Genugtuung. Wer zum Schluss lacht, lacht am besten. So nach dem Motto. Also die Hölle als Zwangsmittel, Folterkammer oder Genugtuung. Mit den Gefühlen bin ich an die Predigtvorbereitung rangegangen. Hab mich gefreut. Und habe mich gefragt, okay, was steht in der Bibel über die Hölle? Das war so meine Arbeitsfrage. Und warum wird in ihr davon gesprochen? Weil, das werden wir herausfinden, es wird von irgendwie was Höllenartigem gesprochen. Da reden wir gleich drüber. Also, erste Frage, was steht da eigentlich in der Bibel? Fangen wir im Alten Testament an. Also, was passiert im Alten Testament am Ende des Lebens von einem Menschen, der sich nicht zu Gott gehalten hat, der Gottes Liebe verweigert hat? Was passiert mit dem am Ende seines Lebens? Im Alten Testament. Dürft ihr reinrufen? Ja, der stirbt. Was passiert mit Menschen, die zu Gott gehört haben? Die sterben auch. Ja. Und dann Himmel oder Hölle? Die kommen, gut und böse, ins Totenreich. Sheol heißt das auf Hebräisch. Das erwartet jeden einzelnen Menschen im Alten Testament das Totenreich, bis auf so 2, 3 rühmliche Ausnahmen, die direkt in den Himmel auffahren dürfen. Alle anderen kommen ins Totenreich. Wie sieht's da aus? Ungefähr so, keine Ahnung. Ein Ort, also ich werde euch jetzt ein paar Stellen zitieren, an denen man was über die Scheol, das Totenreich, herausfindet. Es ist scheinbar ein Ort, dem irgendwie das Wirkliche, die Vitalität, die Lebendigkeit fehlt. Im Psalm 115 sagt ein Psalmbeter: Gott, lass mich nicht sterben, denn die Toten, die können dich ja nicht mehr loben. Die Toten können nicht mehr loben im Totenreich, da herrscht Schweigen. Im Totenreich herrscht Schweigen. Und Prediger 9 spricht dann davon, dass die, die im Totenreich sind, keine Erinnerung mehr haben. Und das Einzige, was ich irgendwie ein bisschen positiv daran fand, da steht, es gibt weder Tun noch Rechnen. So hat es Luther übersetzt. Ich habe mir gedacht, wenigstens ein bisschen was Gutes für Mathe-Genies wie mich. Kein Rechnen in der Unterwelt. Aber dann gibt es auch andere Stellen. In Psalm 139 sagt der Beter, den kennt ihr möglicherweise, ist ein relativ bekannter Psalm, sagt er so: Flöge ich gen Himmel, also würde ich so Richtung Himmel abhauen, so wärst du da, Gott. Und würde ich mich in der Unterwelt, also in dieser Totenwelt, in der Scheol betten, auch dort bist du zugegen. Der Mensch kann irgendwie scheinbar nicht mehr auf Gott reagieren in der Scheol. Er kann ihn nicht mal mehr loben, hat keine Erinnerung mehr. Aber Gott ist trotzdem irgendwie da. Und irgendwie hoffen die Hebräer dann auch, das kommt an einigen Stellen durch, dass Gott sie nicht ewiglich in diesem Totenreich lassen wird, weil ihr Gott doch ein Gott des Lebens ist. Da steht dann im Psalm 49, Gott wird mich loskaufen aus dem Reich des Todes. Er wird mich aufnehmen. Das ist eine Hoffnung, die so an ein paar Stellen durchkommt. Die Stellen über das Totenreich sind sowieso nicht zahlreich, also es sind wenige. Und das ist bemerkenswert, weil die Nachbarvölker, zum Beispiel denkt an Ägypten, einen ganz großen Wert darauf gelegt haben, ihre Toten so zu präparieren, dass sie in der Ewigkeit gut klarkommen. Vor allem ihre Könige, Pharaonen. Die Hebräer aber waren viel stärker am irdischen Leben interessiert, an dem Leben vor dem Tod. Da fragt man jetzt natürlich zu Recht, wie kommt es dann, dass im Neuen Testament von Himmel und Hölle die Rede ist? Das ist jetzt nur so ein kleiner Einschub für alle, die sich für die theologische Entwicklung zwischen den zwei Testamenten interessieren. Also, ganz kurze Israel-Geschichte. Gott nimmt sich die Fronarbeiter aus Ägypten und sagt, ich stehe auf eurer Seite, ich schaue nicht länger zu, wie der Pharao euch unterdrückt, ihr seid mein Volk, ich hole euch hier raus. Holt sie raus, sagt ihnen so, und wisst ihr was, ich werde euch ein Land geben, euch zahlreich machen. Und daran werdet ihr auch erkennen, dass ich für euch bin. Alles klar, es dauert ein bisschen, aber irgendwann haben sie ihr eigenes Land und sind ein zahlreiches, großes Volk geworden. Das Problem ist nur, dass irgendwann die Babylonier kommen und einen ganz großen Teil des Volkes deportieren. Und in der Situation müssen sich diese Hebräer fragen, war jetzt der babylonische Gott stärker als unserer? Oder was ist hier gerade passiert? Und in dem Moment passiert so ein bisschen was, also was ziemlich Großes in ihnen. Sie sagen, nee, der babylonische Gott war nicht stärker. Wir selbst sind schuld, dass unser Gott es zugelassen hat, dass wir aus unserem Land gerissen wurden. Eigentlich gibt es gar keinen anderen Gott als unseren Gott. Das ist ein ziemlich krasser Gedanke. Ihr werdet manchmal im Alten Testament finden, dass da steht, es gibt den Gott und den Gott und den Gott. Jedes Volk hat so seinen Gott oder manche auch mehrere. Und die Hebräer kommen damit gut klar zu sagen, es ist der andere Gott. Aber irgendwann merken sie, eigentlich gibt es nur unseren einen lebendigen Gott. Und dieser Gott wird dafür sorgen, dass wir wieder in unser Land zurückkommen und irgendwann wird er der ganzen Welt zeigen, dass er der eine wahre Gott ist in Herrlichkeit und seinen ganzen Charakter in unserem Land sehen lassen. Doch als sie in ihr Land wieder zurück dürfen, herrschen immer noch andere Völker über sie. Perser, Griechen, Römer. Sie werden nie wieder dahin kommen, dass sie allein und selbstbestimmt mit ihrem Gott in Harmonie leben. Und das Reich um Reich, die Juden unterjocht, das lässt in ihnen den Gedanken immer stärker werden, dass das Ende der Zeit, irgendwie dieser Zeit, die sie gerade erleben, nahe gekommen sein muss. Es spitzt sich irgendwie was zu, es wird nicht besser. Und sie hoffen, dass es irgendwann ein Cut geben wird, ein göttliches Gericht und dann ein neues Zeitalter kommen muss. Und dieses Zeitalter wird nicht nur die Leute betreffen, die gerade leben, sondern Gott wird auch die Alten, die zu ihm gehören, auferwecken und mit ihnen eine neue Zeit beginnen. Also entsteht die Hoffnung auf den einen Gott und das Gefühl dafür, dass ein neues Zeitalter anbrechen wird und dass ein ganz neues, wunderbares Zeitalter wird. Und Gott davor richten wird und entscheiden wird, wer dabei sein darf und wer nicht. Und in Daniel 7 ist dann so eine Stelle, Daniel ist einer der spätesten Propheten im Alten Testament. Und da steht dann eine Stelle, die schon auf das hinweist, was dann später gedacht wird. Da sagt der Prophet, dass in diesem neuen Zeitalter die einen zum Leben erwachen werden und die anderen zur Schmach. Da haben wir einen Hinweis auf das, was wir dann im Neuen Testament so ähnlich finden. Warum erzähle ich euch das? Erstmal, weil ich natürlich hoffe, dass ihr theologisch interessiert seid und es interessant für euch ist. Zum Zweiten, weil es deutlich macht, dass die Bibel als Ganze nicht eine kurze Geschichte erzählt, in der, die du einfach zusammenfassen könntest auf die Formel: Entscheidest du dich für den Himmel oder für die Hölle? Bekehrst du dich? Ja oder nein? Sondern sie erzählt eine große, vielschichtige Geschichte, in der es um einen Gott geht, der seine Welt und das Leben, was er geschaffen hat, zurückgewinnt und zurückgewinnen möchte. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, ist das Leben dann nicht die Qualifikationsrunde für Himmel oder Hölle, sondern das Leben fängt hier an. Und dieses Leben, so ist die Hoffnung, wird nicht mit dem Tod enden, sondern weitergehen. Neues Testament. Jetzt habt ihr so ein bisschen was, ein bisschen Gefühl für den Übergang zwischen Alten und Neuen Testament. Und jetzt sind wir da angekommen, wo man Worte findet, die wir auf Deutsch mit Hölle übersetzen. Und ich habe mal alle Stellen nachgeschlagen, wo das steht und habe geguckt, welche Worte im Griechischen stehen und was da dahinter steckt. Und möchte es mit euch im Ultraschnelldurchlauf einmal durchgehen. Es gibt hier einmal den Abyssos. Das erste Wort ist immer auf Griechisch geschrieben. Habt ihr euch wahrscheinlich gedacht. Die Unterwelt. Die kommt dreimal im Neuen Testament vor. Und man muss sich das Weltbild eigentlich relativ easy vorstellen, wie wir das auch kennen. Himmel, darunter die Erde. Und irgendwie ist in der Unterwelt dann so ähnlich anknüpfend an das, was man aus dem hebräischen Sheol kennt. Aber das hier meint jetzt erstmal ganz, ganz allgemein die Unterwelt, die dann noch näher unterteilt werden kann. Also das ist ein Raum, über den nichts Spezielles drinsteht. Es steht einfach nur, die Toten kommen irgendwie in die Unterwelt. Aber genaueres wissen wir darüber nicht. Spezieller wird es mit dem Hades. Der Hades, den könnte man als Totenreich im Sinne der Sheol übersetzen. Es steht an einer Stelle zum Beispiel, als Jesus in Matthäus 16, Petrus sagt so auf: Du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen möchte, sagt er auch zu ihm. Und der Hades, die Totenwelt, das Totenreich, wird die Gemeinde nicht überwinden, sagt er ihm so als Versprechen. Und eine andere Stelle, wo der Hades ganz besonders wichtig ist, ist dann ganz am Schluss in Offenbarung 20. Da ist ein Gerichtsszenario vorgemalt und es steht in krassen Bildern geschrieben, was am Ende der Tage passieren soll. So, da steht dann, dass der Hades, also das Totenreich, alle Toten herausgeben muss. weiß nicht, wie man sich das so vorstellt, der spuckt die irgendwie so raus oder vielleicht macht das auch vornehmer, ich weiß es nicht. Der muss sie alle rausgeben, damit sie zum Gericht vor Gott erscheinen können. Und dann steht da das, dieses Bild, was ihr möglicherweise kennt, dass Gott im Buch nachschaut, welcher aus der Totenwelt zu ihm gehört und wer ja nicht. Und danach werden die, die nicht zu ihm gehören, in den feurigen See geschmissen. So heißt es da, feuriger See. Gucken wir uns gleich noch ein bisschen besser an. Und der Hades selbst, also das Totenreich selbst, wird auch in den feurigen See reingeschmissen. Und da steht dann, und das war der zweite Tod. Also der Hades selbst, das Totenreich, ist nur was Vorübergehendes. Irgendwann ist selbst das Totenreich im zweiten Tod. Es gibt einen stärkeren Tod als den Tod. Ja, super Tod. Und ich habe gerade von dem See des Feuers gesprochen. Das ist so ein Bild, was vor allem in der Offenbarung vorkommt. Es gibt noch den Kamin des Feuers. Und da werden Parallelen aufgebaut zu einem letzten Begriff, den wir als Hölle übersetzen, und zwar die Gehenna. Die Gehenna ist ein gebrandmarkter Ort. Zum einen, weil sie oft mit Gehenna des Feuers näher bestimmt wird. Und zum anderen, weil hinter dem Begriff Gehenna eine Geschichte steckt. Wie hinter jedem Begriff, aber in dem Fall eine interessante. Ja, nicht jede Geschichte ist so interessant, dass ich die hier erzählen kann. Die Geschichte kommt von dem hebräischen Wort Ge, heißt Tal, Hinnom. Hinnom, Tal. Das Gehenna kommt von dem Wort Hinnom, Tal. Das ist ein Tal, was direkt neben Jerusalem lokalisiert war. Warum nenne ich das einen gebrandmarkten Ort? Das ist eigentlich ein Ort, könnte man sagen, der Konsequenzen. Ein Ort, an dem die Schuld die Menschen wieder eingeholt hat. Ein Ort, der mit ganz viel Geschichte aufgeladen ist. Das Hinnomtal war der Ort, an dem Könige, die nichts mit dem Jahwe-Gott zu tun haben wollten, Götzenopferstellen aufgebaut haben. Also es gab noch andere Orte, aber es war einer davon, an dem Götzenopferstellen aufgebaut wurden. Und sogar, als es besonders hart war, Kinder den Götzen geopfert wurden. Und Gott nimmt das durch seine Propheten auf und sagt, in diesem Tal, wo diese Schande passiert ist, werde ich euch bestrafen. Und die Vorstellung von diesem gebrandmarkten Ort, die löst sich ab von der Lokalität direkt neben Jerusalem. Also wenn man die rabbinischen Schriften von der Zeit damals liest, dann kommt Gehenna ganz oft vor, aber ohne, dass es sich auf das Hinnomtal da neben Jerusalem bezieht, sondern es ist ein eigener Begriff geworden, ein Begriff für einen Ort der Konsequenzen, an dem die Menschen wieder einholen, an dem nicht Gott Barmherzigkeit walten lässt und die Menschen bewahrt. Und Jesus redet von den 8 Stellen, Gehenna kommt 8-mal vor im Neuen Testament und 7-mal redet Jesus davon und er redet auf 2 Weisen davon. Und das ist ganz interessant zu unterscheiden. Beides Mal geht es um den Ort der Konsequenzen. Einmal in Matthäus 5 als Beispiel. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, dahinter steht gerade in dem Fall Ehebruch, so hau sie ab. Okay, soweit. Und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Jipp. Das würde ich, da lehnt man sich ein bisschen aus dem Fenster. Man könnte jetzt sagen, Jesus redet davon, wenn jemand hier Scheiße baut auf der Erde, dann soll er sich lieber dafür hüten, sonst kommt er ewiglich eben in diesen Ort fern von Gott. Eine andere Art und Weise, das zu deuten, kann aber auch sein, dass Jesus von dem Ort der Konsequenzen redet und sagt, pass mal auf, wenn eine Familie zerbricht, weil der Mann fremd geht, wenn damit die finanzielle Sicherheit für Frau und Kinder wegfällt, die Frau irgendwie schuften muss, sich nicht um die Kinder kümmern kann und ein Klima des Streits und Alleingelassenseins die Familie dominiert, dann sind das ziemlich höllische Konsequenzen. Dann wäre es besser gewesen, der Typ hätte sich sprichwörtlich die Hand abgehackt, als die Scheiße zu tun. Also es gibt Stellen, wo Jesus zum Beispiel über die Gehenna redet und sagt, dass sie noch in dieser Generation erlebt werden wird. Und er meint damit, dass die Römer die Juden zerstören werden, noch in dieser Generation, und benutzt dafür den Begriff Gehenna. Also er meint, das ist was Höllisches, wenn ihr so weitermacht. Das sind einmal die Konsequenzen, die man auch schon hier auf der Erde erfahren kann. Zum anderen sind es aber nicht nur zeitliche, sondern auch überzeitliche Konsequenzen. Da redet er davon und sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann, in der Hölle. Da scheint es darum zu gehen, dass nicht nur das Leibliche vergehen kann, sondern auch die Seele, die über den Tod hinausgeht, weil sie eben diese Verbindung zu Gott auch in ihr besonders betont wird. Gehenna ist also ein Ort der Konsequenzen, an dem Gott die Menschen nicht mehr bewahrt und die Konsequenzen über sie kommen lässt. Ist das alles, was wir haben? Einmal Abyssos, die Unterwelt, der Hades, der selbst irgendwann tot geht, und hier die Gehenna, ein paar Stellen, an denen Jesus über dieses Leben redet und andere, über denen er über die Ewigkeit spricht. Das ist nicht alles. Denn auch wo das Wort Hölle oder das Motiv Hölle nicht gebraucht wird, auch da kann davon gesprochen werden. Das heißt, Jesus lädt ein zum Reich Gottes. Das ist so seine Grundbotschaft. Und von diesem Reich Gottes spricht er über 100 Mal, also so von der Gewichtung her. Und er spricht von einem Fest, von einem neuen Zeitalter. Und er sagt, bei diesem Fest, bei dem Essen, werden einige nicht dabei sein. Und auch die Stellen, wo er davon spricht, dass man nicht dabei sein wird, die müssen wir uns anschauen. Wo werden sie denn sein? Wo werden sie sein? Draußen. Wo es dunkel ist. Wo es feurig ist. Und dann kommt diese Formulierung, die immer da auftaucht, wo Heulen und Zähneknirschen ist. Das sind Bilder, versucht ihr die mal auszumalen. Also es wird dunkel sein, aber es wird auch Feuer geben. Da haben sich schon viele Leute die Zähne dran ausgebissen, wie es dunkel sein kann mit Feuer in der Kombination. Ist schwierig. Generell lassen diese, das sind alle Informationen, die wir über den Ort haben. Feuer, Heulen, Zähne knirschen, dunkel. Habe ich jetzt was vergessen? Die Informationen geben nichts dafür her, um sich ein Bild davon auszumalen, wie wir es in ganz vielen Bildern über die Jahre, über die Jahrtausende gemacht haben. Das sind selbst Bilder, die sprechen wollen. Also man könnte sagen, das sind vor allem negative Bilder, also Bilder, die das, wie das Fest sein soll, die dem gegenüberstehen und sagen, ja, so ist es nicht. Also die einen sind halt drin bei Gott und wir sind draußen. Wie es da ist, keine Ahnung, das Heulen und Zähneknirschen. Zähneknirschen ist jetzt schon Volkskrankheit Nummer 1. Ich habe es auch. Also an diesem Begriff Zähneknirschen haben sich schon so viele Exegeten die Zähne ausgebissen, weil der ist einfach nicht, keiner weiß so richtig, was damit gemeint ist, mit Zähneknirschen. Aber es klingt nicht so gut und ich kann euch sagen, man macht das nicht gerne. Heulen könnte ein Bild dafür sein, weinen ist immer ein Ausdruck von Verlust, dass man etwas nicht mehr haben darf, dass man nicht dabei sein darf. Feuer, das steht im Gericht oft dafür, dass das, was Leben gibt, nämlich zum Beispiel Baum, Wasser, Früchte, dass es verdorrt und dass es wüst wird. Also könnte man auch in dem Fall wieder fragen, wie sieht es da draußen eigentlich aus? Weiß ich nicht. Wir können es nicht sagen, wir können uns kein Bild davon ausmalen. Aber wir können doch ein paar Eckpfeiler von dem Reden Jesu irgendwie festmachen. Es geht vor allem um negative Formulierungen, also um Formulierungen, wie etwas nicht ist, draußen, nicht dabei und so weiter. Und das Entscheidende ist dabei, dass Gott selbst nicht da sein wird. Gott selbst wird da nicht, draußen nicht bei Gott. Während er noch im Totenreich, im Alten Testament in der Vorstellung da war und die Menschen zwar keinen Zugang zu ihm hatten, aber er noch irgendwie für sie da war, ist er da nicht mehr. Das heißt, dem Ganzen fehlt nicht nur die Vitalität, die Lebendigkeit, sondern auch die Hoffnung, dass Gott nochmal kommt. Irgendwie ja, ist all das, was das Leben lebendig macht, all das kommt vom Gott, der das Leben geschaffen hat. Und all das scheint da draußen nicht mehr zu sein. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil es das Leben so sehr verneint. Und da habe ich auch gar keinen Bock drüber zu spekulieren, wie es da aussehen wird. Aber eine Sache kann man, glaube ich, noch ziemlich sicher sagen, und zwar nämlich die Frage, wer hat da das Sagen? Wer hat in der Hölle das Sagen? Keiner. Da ist doch der Teufel, oder? Der sitzt doch da, hört die ganze Zeit Pink Floyd-Platten rückwärts und quält alle damit. Und ich weiß nicht, was er alles macht. Wenn wir uns die biblischen Stellen, alle, die ich durchgegangen bin, an keiner einzigen steht, dass der Teufel in diesem Bereich da draußen das Sagen hätte. In keiner einzigen. Es gibt eine Stelle, erstmal kennt ihr vielleicht, der Teufel, der Satan ist aus dem Himmel gefallen. Wo ist er hingefallen? Auf die Erde und nicht in die Unterwelt. Dann wird er in der Offenbarung gefangen genommen und für 1000 Jahre da eingekerkert. Frag mich nicht, wann die 1000 Jahre sind, ich habe keine Ahnung. Aber der Satan wird irgendwie eingekerkert in der Unterwelt. Das heißt, er wird da schon mal reingesteckt und das wird verschlossen. Und ganz am Schluss steht dann, dass er da wieder rausgeholt wird, gerichtet und dann eben in diesen feurigen See reingeschmissen wird und da eine Ewigkeit gequält wird. Wer eine Ewigkeit gequält wird, hat nicht so viel die Möglichkeit, wahrscheinlich andere zu quälen. Dieses Bild, dass der Satan da irgendwie in Ewigkeit dann seinen Herrschaftsbereich hat, das ist eigentlich totaler Bullshit, wenn man sich die ganze Geschichte mal anschaut. Weil dann hätte er ja auf seine Art und Weise gewonnen. Dann wäre er Gottes Gegenspieler, der dann halt seine Leute zusammengekriegt hat und unter denen herrschen darf. Dann wäre er Gott auf Augenhöhe gegenüber. Aber das ist er nicht. Der Teufel ist nicht auf Augenhöhe von Gott. Wer auch immer diese seltsame Figur ist, er ist ein Gegenspieler für uns Menschen, der uns Menschen verklagen und verunsichern und durcheinander bringen möchte. Aber er ist nicht auf Augenhöhe mit Gott. Keiner ist das. Und er wird nicht in Ewigkeit seinen Herrschaftsbereich haben. Jetzt möchte ich zum Schluss auf die Frage kommen, die ich am Anfang gestellt habe. Warum wird denn in der Bibel von sowas gesprochen? Von dem, ich nenne es mal, da draußen. In welcher Perspektive wird über das da draußen, über das, was wir irgendwie Hölle nehmen, gesprochen? Ich glaube, zum einen, weil das Leben hier schon auch oft ziemlich höllisch ist. Jesus spricht nicht zu Heiden und sagt denen, pass mal auf, wenn ihr euch nicht bekehrt, dann kommt ihr in die Hölle. Sondern er spricht zu Menschen, die Gott, den Jahwe-Gott Israels schon kennen. Und er spricht zu Menschen, die oft auch von sich sagen, dass sie ganz gut mit ihm stehen. Und er sagt zu ihnen, dass er sie wachrütteln möchte. Euer Handeln, euer Glauben, eure Einstellung hat Konsequenzen. Schon hier. Und auch in Ewigkeit. Er spricht zu Menschen, die sich als Christen bezeichnen würden und sagt und möchte die wachrütteln und sagen, guck mal, was du tust, ist nicht scheißegal, es zieht was nach sich. Schon in diesem Leben. Wach auf. Ich glaube, das ist der erste Punkt, warum die Bibel auch so drastisch, warum da so drastisch davon gesprochen wird. Und der zweite ist, warum wird davon gesprochen? Von so einem Ort. Ich glaube, es wird davon gesprochen, weil die Menschen nicht erst irgendwann verloren gehen, wenn sie dann sterben und gerichtet werden, sondern weil sie schon hier als verloren angesehen werden. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin gekommen, um die verlorenen Schafe zu suchen. Irgendwie kommt da sowas raus, dass er die Menschen so sieht, dass sie durch dieses Leben hier durchirren, bestimmt mit ganz vielen lichten Momenten, aber auch mit anderen dunklen Momenten, dass sie Gott nicht kennen und dass sich Gott trotzdem um diese Menschen, die er deswegen als verloren ansieht, weil sie aus der Beziehung zu ihm rausgefallen sind, dass er ihnen nachgeht und sie finden möchte. Und Gott kümmert sich auch auf dieser Welt um die Verlorenen. Das seht ihr bei Adam und Eva, diese Geschichte ganz am Anfang. Die beiden, die die Frucht essen und sagen, Gott, ich weiß besser, was gut für mich ist. Lass mich mal alleine machen. Die beiden schmeißt er aus seinem Garten raus. Aber er macht ihnen noch so schöne Fellanzüge aus weiß gar nicht mehr, sind es Blätter oder? Ja, Blätter, glaube ich. Er kleidet sie erstmal. Das heißt, Gott versorgt selbst die verloren sind. So geht er mit dieser Welt hier um. Er sucht sie, er kümmert sich um die Verlorenen. Und die Menschen haben sich irgendwie da aus Gottes Sicht verfangen in dem, was er Sünde nennt, in dem um sich selbst drehen und kommen da nicht mehr raus. Und Gott bittet, lasst euch doch versöhnen mit mir, findet doch wieder zurück zum Leben. Seht doch, wer ich bin. Und irgendwann wird er, so verstehe ich das, mit diesem Verben aufhören und sagen, es ist alles getan, ihr wollt nicht. Und Jesus weist darauf hin, dass der Mensch so in alltäglichen Sorgen und was auch immer verfangen ist, dass er gar nicht merkt, was der große Zusammenhang seines Lebens ist. Dass er nicht merkt, welche Konsequenzen es nach sich zieht, wenn er sich der Liebe Gottes verweigert. Und er warnt davor. Er warnt davor, dass diese Verlorenheit, von der sie hier teilweise schon was spüren, aber weil Gott sie versorgt, noch nicht in Gänze, dass sie in Ewigkeit dann draußen bedeutet. Das heißt, sie ist für ihn kein Zwangsmittel, sondern das traurige Ende. Sie ist keine Folterkammer, in der Gott seine Schöpfung ein Leben lang foltert, eine Ewigkeit lang, sondern sie ist das traurige Ende. Sie ist keine Genugtuung für Gott, ist das traurige Ende. Das Ende des Lebens ist der Tod, irgendwie ein trauriges Schattendasein, was wir nicht so richtig greifen können. Und Jesus lädt jeden Einzelnen ein, dieses Leben, was heute schon so überschattet ist, da herauszutreten und ewiglich mit ihm zu feiern. Und so wird das, was wir Hölle nennen, eigentlich so zur Dunkelfolie von dem, zu dem er uns einlädt, was er jedem Menschen eigentlich schenken möchte, was ich aus Offenbarung 21 vorlesen möchte. Das ist nachdem der Hades in diesen feurigen See reingeschmissen wird. Da steht dann, und ich sah einen neuen Himmel, deine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen.